Jesu, welch ein Name voller Kraft, haben wir gesungen. Und das stimmt, Halleluja. Jesu Name ist voller Kraft. Im Wort Gottes weisen auch andere Namen immer wieder auch auf Jesus hin, auch wenn er noch nicht als derjenige ausgesprochen wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt über Mephibosheth. Ein Name, der nicht jedem geläufig ist. Vom toten Hund zum Königssohn hatte ich seine ungewöhnliche Geschichte betitelt, da er sich selbst als Behinderten und Nachfahre Sauls aus dessen entthronter Dynastie dem neuen König David gegenüber als toten Hund bezeichnet hatte und von David letztlich an den Königstisch berufen wurde. Und seine Geschichte im Alten Testament symbolisiert, was Jesus später mit uns tun würde. Mephibosheth. Der Name unseres heutigen Helden heißt Ebed-Melech. Wahrscheinlich auch nicht jedem so geläufig, oder? Vor einigen Wochen habe ich über Jeremia gepredigt und in groben Linien dargelegt, was für eine tragische Gestalt er war. Jahrzehntelang hat er treu das Wort Gottes verkündigt, aber wurde meist nicht gehört, verhaftet, von anderen Propheten mit entgegengesetzten Botschaften. Ups, ist die gar nicht da. Ah, okay. War aber da, oder? Gut. Gequält und von anderen Propheten mit entgegengesetzten Aussagen angegriffen. Er rief zur Umkehr, dass die Oberen, die Priester, das Volk sich wieder Gott zuwenden und seine Wichtigkeit gehen sollen. Und er sagte voraus, dass Jerusalem zerstört und die Judäer in die Verbannung gehen sollten. Nach Babylon. Die Zerstörung sei aber zu vermeiden, wenn Juda mit Nebukadnezar, dem Herrscher Babylons, kooperieren würde und sich ihm unterordnen. Da haben wir es wieder, ja. Seht ihr eigentlich, soll ich mich weiter zurücksetzen, dass ihr die Screen auch seht? Ist das besser? Okay. Und das wurde ihm übel angerechnet. Man warf ihm Aufwiegelung zur Fahnenflucht vor, Demoralisierung der Kämpfer, ja Hochverrat am Staat. Und unsere Geschichte heute spielt zu einer Zeit, in der die Spannung besonders hoch war. Die Chaldäer oder die Babylonier belagerten Jerusalem. Sie hatten sich aber im Jahr 588 vor Christus aus der Umgebung Jerusalems etwas zurückgezogen, da sie hörten, dass das Heer Pharaos aus Ägypten aufgebrochen sei. Und sie dachten, die kommen denen jetzt zu Hilfe, wir ziehen uns etwas zurück. Und in diese letztlich kurze Zeit der Erleichterung und Hoffnung hinein spricht Jeremia. Siehe, das Heer des Pharao, das euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim nach Ägypten ziehen. Und die Chaldäer werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen und sie erobern und mit Feuer verbrennen. Jeremia wieder, dieser Miesepeter. Er kann es nicht lassen, vom Untergang zu predigen. Er selbst will aber auch die Gunst der Stunde nutzen und, wie es heißt, aus Jerusalem heraus ins Land Benjamin gehen, um mit seinen Verwandten ein Erbe zu teilen. Als er durch das Benjamin-Tor Jerusalem verlassen will, nahm ihm der wachhabende Jeremia das nicht ab. Er sagte zu ihm, du willst zu den Chaldäern überlaufen. Jeremia wehrt sich, das ist nicht wahr, nein, ich will deren überlaufen. Aber Jeremia nimmt ihn fest und übergibt ihn den Oberen. Die werden wirklich zornig über ihn, lassen ihn schlagen und werfen ihn ins Gefängnis im Haus Jonathans des Schreibers. Denn das hatten sie zum Kerker gemacht. So kam Jeremia in das Gewölbe der Zisterne, Dort blieb Jeremia lange Zeit, heißt es dort. Regelung seiner Privatangelegenheiten, also dieses Erbes, wird also nichts. Nun sitzt zu der Zeit König Sedekia auf dem Thron, ein schwacher und wankelmütiger König. Wir sind mittlerweile im Jahr 587, als Sedekia beschließt, Jeremia heimlich aus dem Kerker holen zu lassen. Es treibt ihn wohl um, was sein Schicksal wohl ist. Und er fragt Jeremia, ob es wohl ein Wort des Herrn gäbe für ihn. Kurz und bündig antwortet Jeremia, ja, du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden. Und schließt gleich die Bitte an, nicht mehr in den Kerker zurück zu müssen, um nicht dort zu sterben. Und der König gibt nach und belässt ihn im Wachthof. Und dort redet Jeremia wohl zu jedem, der kommt, über den Untergang der Stadt. Jeder, der bleibt, werde durch Schwert, durch Hunger oder Pest sterben. Wer aber hinausgeht zu den Chaldäern, der wird am Leben bleiben. Das kann man durchaus als strittigen Rat ansehen, sich dem Feind zu ergeben. Und so verwundert es nicht, dass die Oberen zum König sagen, lass diesen Mann töten. Er demoralisiert die Soldaten und wiegelt das Volk zum Überlaufen auf. Er sucht das Unheil für das Volk. Und Sedekia, der Jeremia gerade noch aus dem Kerker geholt hatte, antwortet, siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag ja nichts wider euch. Dann heißt es, dann nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Wieder sitzt er in der Bredouille. Diesmal wohl noch schlimmer als im Kerker, denn er versinkt im Schlamm. Stellt euch das mal vor. Du bist tief im dunklen Brunnenschacht, siehst das Licht nur oben an der Öffnung und steckst zudem tief im Schlamm. Wir wissen nicht, ob es bis zur Hüfte ging oder bis zum Hals, wie es hier dargestellt ist. Aber es muss schon tief gewesen sein, denn es heißt, er sank in den Schlamm. Klettersprossen gab es nicht, also keine Möglichkeit, allein wieder rauszukommen. Wie überlebst du das? Du kannst dich nicht mal zum Schlafen hinlegen, sondern musst irgendwo deinen Kopf über dem Wasser halten. Vielleicht steckt der eine oder andere hier auch sinnbildlich im Schlamm. Deine Situation ist vielleicht verfahren, beruflich, familiär, mit Freunden. Du siehst keine Lösung, wie auch immer die Lage ist, kein Weg daraus heraus. Oder du bist krank, vielleicht sogar sehr krank. Und fühlst dich gelähmt und eingeengt, so wie man sich im Schlamm kaum bewegen kann. Oder du bist in irgendeine Not geraten, vielleicht finanziell durch eine Fehlentscheidung oder auch ohne eigenes Zutun. Was auch immer deine Situation, du weißt nicht, ob es eine Lösung gibt, wie sie aussehen soll und wann sie kommt. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wirkt er ja meistens durch die Beeinflussung von Menschen. Er schickt jemanden, der hilft. Er lenkt jemanden zu einer unerwarteten Entscheidung. Oder er lässt jemand im entscheidenden Augenblick nicht sehen, was vor sich geht. Und wahrscheinlich kennen viele so eine Geschichte oder Erfahrung. Wir nennen es dann ein Wunder, weil es eine unerwartete Lösung gebracht hat. Und es ist auch ein Wunder, weil Gott eingegriffen hat. Und manchmal sind mehrere daran beteiligt. Wenn du derzeit in einer Krise bist, also auch im Schlamm steckst, brauchst du auch ein Wunder. Kehren wir zurück zu Jeremia. Die Opposition des ganzen Hofstaats hat ihn in diese Lage gebracht, obwohl er eigentlich nur treu das Wort des Herrn verkündet hat. Seine Lage scheint hoffnungslos. Die ihn in die Zisterne geworfen hatten, forderten ja seinen Tod, und es wird sie nicht kümmern, wenn er im Schlamm erstickt. Nun gab es im Hofstaat des Königs einen Mann mit Namen Ebed-Melech. Er war wahrscheinlich ein Mensch mit Migrationshintergrund, wie wir heute korrekt sagen würden. Ob er eingewandert war oder seine Vorfahren, wissen wir nicht, aber wird in neueren Übersetzungen als Kuschit bezeichnet. Das heißt, er kam aus Ägypten oder dem heutigen Nordsudan, wo es um 1000 bis 500 vor Christus das Königreich von Kusch gab. Luther bezeichnet ihn als Moor, er war also Schwarzafrikaner. Und dieser Ebed-Melech sieht die Welt mit anderen Augen. Seine Rolle ist hier in 7 Versen eingefügt. Und sie strahlen einen Sinn für Gerechtigkeit aus und ein Herz der Fürsorge und Barmherzigkeit. Und das Ganze gepaart mit dem Mut zur Aktion, zur Durchführung dessen, was er für richtig hält. Es heißt dort, als aber der Kuschiter Ebed-Melech, ein Kämmerer in des Königs Haus, hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, diese Männer haben übel gehandelt an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Da befahl der König dem Kuschiter Ebed-Melech: Nimm von hier 3 Männer mit dir und zieh die Propheten heraus aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königs Haus, in die Kleiderkammer, und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an Stricken hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und der Kuschiter Ebed-Melech sprach zu Jeremia: Leg diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um die Stricke. Und Jeremia tat so. Und sie zogen Jeremia an den Stricken herauf und holten ihn aus der Zisterne. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Ebed-Melech ist Teil des königlichen Hofstaats. Dort herrscht, wie gesagt, bei vielen die Ansicht, dass man Jeremia ausschalten muss. Und sie sind dabei, dies durchzusetzen. Aber Ebed-Melech muss Jeremia geschätzt haben. Vielleicht, weil er einer war, der sich nicht beirren ließ und verkündete, was Gott ihm sagte. Vielleicht aber war sein Herz auch nur bewegt, weil hier jemand Unrecht geschah. Was auch immer in ihm vorging, er beließ es nicht nur beim Nachdenken darüber, beim Grübeln oder sich vielleicht ärgern oder aufregen, aber nichts tun, da es ja offensichtlich von den Mächtigen so gewollt war. Nein, er schreitet sofort zur Tat und marschiert los zum König. Dass andere Jeremias Lage angeordnet haben und er sich gegen sie stellt, stört ihn nicht. Dass er sich eventuell Anfeindungen schafft und Schwierigkeiten, hält ihn nicht ab. Hier geschah jemandem Unrecht und Leid, dem musste geholfen werden, egal was es kostet. Ralf wies auf die Spannung hin zwischen Gut und Böse, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der heutigen Zeit, im heutigen Reich Gottes. In unserem Kontext, aber die bestand damals auch schon, diese Spannung zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und die Berichte darüber, die weisen auch darauf hin, auf Jesus als den, der sie auflöst. der Gerechtigkeit bringt. Und so ist Jeremias, Ebed-Meleks Reaktion wunderbar. Wir hören ja auch oft von Leid und Unrecht, aber reagieren nicht. Vielleicht nicht. Und zugegeben, es ist nicht immer möglich. Oft ist es überwältigend, weil es so viel Leidvolles und Unrechtes gibt. Wo soll man ansetzen? Wem soll ich helfen? Wie finde ich Zeit dazu? Alles legitime Fragen. Und unsere Möglichkeiten sind ja tatsächlich auch beschränkt. Wir müssen weise umgehen mit all den Herausforderungen des Lebens. Nur dürfen wir die Schlussfolgerung, das ist schlimm, aber nicht meine Aufgabe, nicht voreilig treffen, auch wenn die Situation überwältigend scheint. Auch Jesus begegnete solchen Situationen. Und er ließ sie an sich heran. Er setzte sich mit ihnen auseinander. Ja, er sah mehr als das Offensichtliche und sein Herz reagierte darauf. In Matthäus 9,36 lesen wir, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Andere Übersetzungen sagen, er empfand Mitleid mit ihnen oder sie taten ihm leid. Luther sagt, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Jesus war berührt von der geistlichen Not des Volkes, von ihrer Lage, vom Verlorensein ohne Führung und Anleitung. Und einmal geschah das, als er ganz andere Dinge im Kopf hatte. Johannes der Täufer war getötet worden und seine Jünger hatten es ihm berichtet, Jesus. Das war ein schwerer Schlag. Daraufhin wollte er sich zurückziehen in die Einsamkeit und fuhr mit dem Boot zu einer bestimmten Stelle. Aber das Volk hörte davon und lief voraus, um dann da zu sein, wenn er ankommt. Und dann heißt es, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Ebed-Melech jammerte die Lage Jeremias. Er bittet sich vom König das Recht, ihn aus der Zisterne holen zu dürfen. Und was mich besonders beeindruckt ist, wie er das macht. Er sieht voraus, dass Jeremia wahrscheinlich zu schwach ist, um sich an Seilen hochzuziehen, sich festzuhalten. Er muss es also um sich legen, damit sie ihn hochziehen können. Aber das Seil ist rau. Und Jeremia ist wahrscheinlich nackt oder hat nur ein dünnes Hemd an. Das wird ihm wehtun. Und so marschiert Ebed-Melech erstmal in die königliche Kleiderkammer und sucht Lumpen zusammen, damit er die unterlegen kann. Damit das Seil nicht so an Jeremia reibt. Was für eine Umsicht. Was für ein fürsorgliches Vorgehen. Ebed-Melech will ihn nicht nur befreien, sondern ihn auch dabei auch keine unnötigen Schmerzen bereiten. Das lässt mich fragen, wie umsichtig ich mit Menschen umgehe. Als ich diese Predigt schrieb, erhielt ich einen Bericht aus Kirgisien. Vor einigen Jahren war ich mal mit 3P dort zu Gemeindegründungstrainings. Und der Schreiber schildert den Besuch in einem entlegenen Dorf, wo er und ein Mitarbeiter eine Frau mit 4 Söhnen trafen, von denen der jüngste 6-Jährige im Rollstuhl saß und auch geistig zurückgeblieben war. Der Mann der Frau war vor vielen Jahren gestorben und sie konnte wegen des behinderten Sohnes nicht arbeiten und war in großer Not. Und als die Besucher ihr die Lebensmittel schenkten und für sie beteten, da weinte sie vor Dankbarkeit, dass sich noch nie jemand so um sie gekümmert hatte. Und dann heißt es in dem Bericht, dass einer der beiden die ganze Nacht wach blieb und betete, da ihn die Frage umtrieb, wer diese Frau ernähren soll. Und am Morgen sagt er zu seinem Kollegen, ich muss etwas finden, was sie zu Hause tun kann. Nichts ist für Gott unmöglich. Und dann fing er an, nach einer Nähmaschine zu suchen und nach Spielzeug für die Kinder. Also diesem Mann war es nicht genug, dass sie erstmal mit Lebensmitteln helfen konnten. Es trieb ihn um, wie sie ihr unter die Arme greifen und diese Situation für die Ehefrau erleichtern konnten. Die Geschichte Ebed-Meleks ist also Ermutigung und Herausforderung für uns. Und ich würde vorschlagen, dass wir auf drei Punkte reagieren, sofern sie auf uns zutreffen. Erstens, wenn du irgendwie in einer Krise steckst in deinem Leben, also in Not bist oder Schwierigkeiten hast, dieses Sinnbildliche im Schlamm stecken, Gott hat eine Lösung für dich. Und wenn du möchtest, könnten einige gleich für dich beten. Jeremia war ein Mann Gottes und er steckt im Schlamm. Brauchte Hilfe. Zweitens, vielleicht kennst du in deinem Umfeld eine Situation, die ungerecht ist und unter der jemand leidet. Dann lass uns doch für Mut und Kreativität beten, wie du hilfreich eingreifen könntest. Vielleicht trotz Widerstand und Opposition. Und drittens, lasst uns an die kleinen Dinge denken, die jemand das Leben erleichtern. Wie dieser kleine Junge, der sieht, dass der kleine Hase Hilfe braucht, um hochzuklettern. Lasst uns sozusagen die Lumpen zusammensuchen für die Achseln, damit jemand in seiner Lage helfen kann. Wer in diese erste Kategorie fällt und für sich beten lassen möchte, wäre schön, wenn er aufstehen könnte. Dann können wir sehen, wie viele das sind und andere sich um ihn sammeln und für ihn beten können. So, dass sich vielleicht 3, 4 um die versammeln, die aufgestanden sind und die noch sitzen, dass die sich zusammentun in Gruppen von 3 und 4 und für die